Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute reden wir prima darüber, ob die Neuverpflichtung von Marc Stendera positiver wiegt als der späte Trainingseinstieg, das abgesagte Trainingslager und die Rückkehr von Thorsten Röcher. Viel Spaß dabei! Servus Schanzer, willkommen beim Schanzer Zeitspiel. Lange ist es her, aber die neue Saison, auch wenn man dachte, es wird irgendwie nie passieren, steht plötzlich relativ nah vor uns. Es ist heute Donnerstag, ich habe keine Ahnung, wie viel der September, ich weiß nur, am Wochenende ist das DFB-Pokalspiel gegen Düsseldorf und deswegen dachten wir uns, vielleicht sollten wir uns doch mal wieder zu Wort melden und nicht nur mit irgendwelchen komischen Katastrophenlegenden irgendwas elfen zwischendurch. Entsprechend hat es auch wunderbar geklappt, dass wir heute mit einer gigantischen Mannzahl von 2 Personen anwesend sind. Grüße an der Stelle an Bene, der irgendwo im Nichts sitzt und ja, jetzt noch schlechter zu hören ist als sonst, nämlich gar nicht. Entsprechend sind wir 2 total gut gelaunte Ingolstadt-Fans. Ich habe genau den Martin hier. Servus Martin.
Hallo Marco, 10. September ist heute.
Es ist heute der 10. September. Es ist so gut, dass ich dich hier habe. Ich habe zwar Aufzeichnungen vor mir, wie immer, weil ich hervorragend vorbereitet bin, aber das Datum habe ich dann irgendwie vergessen. Ja, Martin. Was steht heute so an? Wir haben uns lange nicht mehr zu Wort gemeldet, deswegen ist eigentlich irgendwie relativ viel passiert, auch wenn zumindest bei mir in dieser Corona- tollen Sommerpause irgendwie ja, alles an mir vorbeigezogen ist, was auch irgendwie an mir vorbeiziehen kann.
Wir gehen zum ersten Mal wieder in einem Raum auf seit Corona.
Muss man mit in etwa 1,50 Meter Sicherheitsabstand. In etwa. Es ist sehr schön, mal wieder in deiner Nähe zu sein. Dann kann ich mir wenigstens böse zurückschauen, wenn du wieder irgendwas Komisches sagst und Gunasch in deiner Legende passt oder sowas. Ja. Da kann ich den Raum auch besser verlassen. Ansonsten, ja, was machen wir heute? Wir reden wahrscheinlich mal so ein bisschen über alles, was in den letzten 3 Monaten passiert ist. 2 Monaten. Vorbereitung, Testspiele, Kader und neue Saison. Ich sehe, du bist unglaublich begeistert. Ich bin ähnlich.
Ja, ist ja richtig.
Ja. Wie gesagt, wir fangen einfach mal ganz leger an und reden über die sportliche Vorbereitung auf die neue Saison. Auch da kann ich dir sagen, ich weiß inzwischen, gegen wen wir gespielt haben und wie die Spiele ausgegangen sind. Und jetzt bist du dran, weil ich die Riesenhoffnung in dich setze, dass du jetzt sagst, ja, Logan, habe alle Spiele gesehen, weiß genau, worum es geht. Aber die Frage ist, wie?
Nee, ich bin ja schon mal froh, dass du schlau bist, als vor 5 Minuten, als noch nicht Gegner und Ergebnisse wusstest.
Ich wusste Eichstätt und ich wusste, wir haben verloren.
Das ist richtig und damit hat diese Saisonvorbereitung auch angefangen. Jetzt musst du mir helfen, ich glaube 1:2 verloren, oder?
Wir haben 1:2 verloren, steht hier auf meinem Zettel.
Gegen Eichstätt im ersten Spiel.
1:2 gegen Heidenheim danach.
Mhm, sehr gut. Und dann
0:2 gegen Schweinfurt.
0:2 gegen Schweinfurt.
Das kotzt mich an, dass du nicht mal die Ergebnisse weißt, Mann.
Also das lässt auch schon so ein bisschen durchblicken, dass ich auch keins der Spiele gesehen habe, sehen konnte. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich könnte, wenn ich mich bemüht hätte, habe ich aber auch nicht. Genau, also ich meine, gut, dass das Spiel gegen Angst, wenn man es von vorne irgendwie reinnimmt, das ist halt irgendwie relativ kurz nach Trainingsbeginn gewesen, der ja auch relativ spät war, wenn man es mit irgendwie anderen Drittligisten vielleicht. Also ich habe mir das irgendwie zwischendrin mal irgendwie dann angeschaut und gesehen, okay, 60 hat irgendwie 12 Tage vor uns oder so mit Mannschaftstraining begonnen. Was wahrscheinlich auch irgendwie, so wie ich es aus den Aussagen rausgehört habe, irgendwie bis in dem geschuldet war, dass man irgendwie nach dieser ja doch sehr, sehr unglücklichen Ende der Saison irgendwie nochmal den Spielern mehr Zeit geben wollte, um das irgendwie hinter sich zu lassen. Legitim einerseits, auf der anderen Seite konnte da natürlich auch noch keiner wissen, dass dann natürlich auch noch was dazwischen kommt in dieser Vorbereitung mit in Richtung Trainingslager.
Quatsch.
Und also wenn man es jetzt irgendwie halt kurz zusammen vorgreifen will, wie auch immer, würde ich halt sagen, es ist die maximal beschissenste Vorbereitung, die man sich so irgendwie ausmalen könnte.
Das kann man so kann man sehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, gegen wen wir im Testlager gespielt hätten, Trainingslager gespielt hätten. Also irgendwie finde ich irgendwie auch 3 Vorbereitungsspiele schon ein bisschen wenig. Aber es wird wohl stark daran liegen, dass wir, ja, wie du es gerade schon sagst, nicht im Trainingslager waren, aufgrund von positiven Corona-Tests. Ich weiß ehrlich gesagt am Ende nicht mehr, war es jetzt 2 oder war es 1?
Ich habe dann auch irgendwann den Überblick verloren, weil es ja auch sehr, ich sag mal, datenschutzmäßig richtig irgendwie kommuniziert wurde. Und ich habe dann auch nicht mehr richtig durchgeblickt, wer jetzt irgendwie quasi Kontaktperson oder Verdachtsfall ist und wer tatsächlich infizierter Fall ist. Ist ja auch wahrscheinlich am Ende jetzt nicht so wichtig.
So langsam am Ende wieder ein gut
geht. Im Endeffekt war es halt irgendwie dann so, dass mehr oder weniger die ganze Mannschaft irgendwie dann zumindest isoliert war oder zumindest halt kein Mannschaftstraining mehr stattgefunden hat, was natürlich in so einer Phase der Vorbereitung eigentlich ja nicht spurlos vorübergehen kann. Deswegen, ich glaube, wir sind uns ja auch einig, dass man jetzt irgendwie halt dann unter diesen Vorzeichen dann auch irgendwie 2 anderen Testspiele jetzt nicht zu hoch hängen muss, die Ergebnisse. Können wir natürlich gerne machen, Testspiele überbewerten, finde ich immer cool. Aber
du könntest dich auch festlegen, ob wir jetzt auf- oder absteigen.
Beides. Nee, das war ja auch mein, das wollte ich ja als Running Gag irgendwie halt hernehmen, um quasi bei jeder Testspielniederlage zu twittern, dass wir absteigen und bei jedem Testspielsieg, dass wir aufsteigen. Nur ohne Siege ist halt sowas.
Das Problem an Twitter ist, dass du denselben Tweet nicht mehrfach absetzen kannst. Also müsstest du dich ja quasi zweifach retweeten in der Zeit. Hast du das eigentlich getan? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, ich habe zweimal zumindest, oder ich habe einmal retweetet, dass wir absteigen und einmal halt den Original-Tweet, ja, wie auch immer.
Ja, also im Grunde, ich Testspiele überbewerten. Ich bin eigentlich immer der Fan davon, die Testspiele umzudrehen quasi, weil irgendwie gefühlt zumindest beim FC Ingolstadt, was bisher seit ich zurückdenken kann, immer so gute Vorbereitung, beschissener Saisonstart, beschissene Vorbereitung, ziemlich guter Saisonstart und alles dazwischen war dann irgendwie, ja, Blackbox. Und nach der Regel würde ich sagen, Düsseldorf, viel Spaß. Gibt es noch ordentliche Klatsche für Düsseldorf und dann gewinnen wir die ersten 3 Ligaspiele.
Aber das, also ja, die Regel ist nett, aber also sorry, ich meine, dann brauchst du dich nie wieder auf eine Saison vorbereiten, wenn das jetzt am Ende reicht, um auch Spiele zu gewinnen.
Also. Naja, im Grunde ist das ja immer so die Frage der Interpretation. Es war in der Regel ja immer so, wenn du gegen Gegner kurz vor Saisonstart spielst oder in einem Trainingslager spielst, die ungefähr auf demselben Level sein sollten und du dann halt das Spiel gewinnst, war es meistens so, dass du halt irgendwie nicht anständig im Trainingslagersaft warst, sondern zu gut drauf. Und das hat meistens dazu geführt, dass es das Ganze umdreht. Ist wahrscheinlich jetzt mit einem nicht zustande gekommenen Trainingslager. Wobei, hat die zweite das Trainingslager nicht gemacht? Irgendwie war das nicht so?
Ich glaube, die B-Jugend.
Die B-Jugend, auch geil. Okay, haben wir keine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen, wie ich sehe. Muss man das Ding noch buchen. Aber, also im Grunde, ja, eigentlich kann man nichts rausinterpretieren, keine Ahnung. Und ich denke auch irgendwie, sind ja auch relativ viele Transfers jetzt danach irgendwie noch passiert, gefühlt zumindest. Also Abgänge und Zugänge. Und wir sind ja anscheinend auch noch nicht ganz fertig mit unserer Kaderplanung. Hoffe ich, denke ich, meine ich, weiß ich nicht. Können ja aber eigentlich dann damit das ganze Vorbereitungsthema schon abschließen, weil inhaltlich haben wir ja auch nicht wirklich eine Ahnung.
Nee, klar, aber also im Endeffekt, wenn du ja selbst in der letzten Pflichtspielwoche irgendwie noch raushörst, dass du zwar jetzt wieder Mannschaftstraining machen kannst, aber trotzdem gewisse Übungen nicht der gesamte Kader machen kann, weil er auf einem unterschiedlichen Fitnesslevel ist, ist es ja schon eine sehr, sehr merkwürdige Ausgangslage, jetzt irgendwie dann in Pflichtspiele, in Profi-Fußball-Pflichtspiele zu starten. Also das, ja, ist ja selbst in der Kreisliga.
Man weiß natürlich immer, was man halt irgendwie nicht wirklich weiß, ist, sind wir die Einzigen, die so einen Scheiß haben? Also ich meine, ich verfolge jetzt irgendwie auch nicht jeden Verein und gucke mal so, ah, guck, die haben auch irgendwie 3 Leute nicht im Mannschaftstraining oder so. Aber man liest ja ab und zu schon mal wieder irgendwie da, wieder was hier, was ist 60 nicht auch letztens wieder irgendwelche Corona-Fälle und kein Mannschaftstraining gewesen. Also ist ja die Frage, ich denke, dass viele einfach jetzt Probleme haben werden die Saison. Also wir sind sicherlich nicht die Einzigen, die eine super optimale Vorbereitung hatten.
Ja, ich meine, ich glaube, das muss man ja auch nochmal sagen, dass man jetzt irgendwie halt nicht irgendwie sagen kann, wow, der FC Ingolstadt hat es verkackt, selber schuld. Also natürlich braucht man es auch nicht auf irgendwie jetzt irgendwie auf Mitleidsebene irgendwie schieben, sondern, aber das ist halt einfach das, was die Situation irgendwie mitbringt. Du musst dich damit abfinden und natürlich kann es auch dich als Verein treffen, auch wenn du eigentlich ja hervorragende Trainingsbedingungen hast und wahrscheinlich auch beste Bedingungen hast, um irgendwie ein Hygienekonzept umzusetzen. Und das war bestimmt auch gut umgesetzt. Aber es ist halt so wie im privaten Bereich auch. Du kannst Vorsicht nehmen und wirst trotzdem nicht das Restrisiko auf null irgendwie reduzieren können. So.
Ja, eben, ich finde es schwer, in beide Richtungen zu interpretieren. Klar, hätte besser sein können. Andererseits, keine Ahnung, ob jetzt jedem Verein in dieser Liga unbedingt, klar, den meisten wahrscheinlich besser ging, aber...
Ja, ich glaube, also in dem Umfang, wie es uns halt jetzt gelaufen hat, mit eh schon späten Trainingsstart, dann irgendwie wirklich kurz vor dem Trainingsstart, ich meine, es hätte ja auch, weiß ich nicht, am vorletzten Tag oder was auch immer, irgendwie halt einen Fall geben können, der dann irgendwie das Trainingslager abbricht oder so, aber in dieser Konstellation mit irgendwie wirklich kurz vor Abfahrt des Trainingslagers, dann Mannschaftstraining in dieser, sag ich mal, sehr akuten Phase, wo du ja eigentlich genau das aufbaust, was du halt vor einer Saison aufbaust, daran gar kein Mannschaftstraining zu haben. Also ich glaube, in dem Ausmaß hat das wahrscheinlich kein anderer Fall.
Ja, helfen wird es nicht. Ja. Lassen wir es mal dabei bestehen. Lassen wir uns positiv davon überraschen, dass es so besser war als ohne. Ja, ansonsten Kader haben wir ja gerade irgendwie schon mal angesprochen. Also erst hatte ich irgendwie das Gefühl, es wird wohl nicht so unglaublich viel passieren. Irgendwie auch von der ganzen, ja, ist halt einfach keine Fahrt reingekommen. Irgendwie auch von der Kommunikation war immer irgendwie alles recht ruhig. Aber irgendwie hat sich dann doch in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen mehr getan. Angefangen hat das Ganze ja irgendwie mit dem Torwart-Transfer. Ist eigentlich, ich glaube, Knaller war der Erste, der gegangen ist zu Wacker Innsbruck. Ja, also ehrlich gesagt verstehe ich irgendwie den Move. Der war schon noch eigentlich, weil der Knaller ja schon auch ziemlich gut irgendwie dann in der zweiten letzte Saison gespielt hat, dass er dann nochmal irgendwo Stamm spielen möchte, was ich hoffe dann bei Wacker Innsbruck, wenn er schon dahin geht. Ist für mich irgendwie nachvollziehbar. Aber ich glaube, auf Dauer wäre er wahrscheinlich dann doch nicht an Bundesliga vorbeigekommen. Dafür haben wir einen neuen, bei dem ich jetzt immer wieder spicken muss. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Robert Jendrusch.
Klingt richtig, ja.
Klingt richtig. Von Aue. Ähnliches Alter wie Buntic. Generell finde ich es nie blöd, sich einen zu holen, von dem man angeblich, also angeblich kommt er ja als Nummer 2, um Druck zu machen. Zumindest so irgendwie offiziell die Geschichte. Finde ich ja auch immer sinnvoll, weil jetzt irgendwie so sagen, naja, ich hole mir keinen auf die Bank, der zumindest Ambitionen hat, wird sicherlich nicht unbedingt zu Motivationsüberschüssen irgendwie führen, auch wenn ich im Buntic jetzt nicht, ja, unter Motivation unterstellen würde. Aber kennst du Robert Jendrusch?
Nee.
Ersatztorwart von Aue gewesen. Also ich habe
mir das ein bisschen angeschaut. Ja, der hat halt irgendwie auch dann ein paar Spiele gemacht, als irgendwie Mendel dann verletzt war. Aber wirklich irgendwie auch aus der Jugend gekommen und eigentlich sein Leben lang bei Aue gespielt und versucht halt jetzt quasi mit einer Liga runterzugehen und da, also ich glaube schon, dass er mit den Ambitionen kommt, auch hier sich zur Nummer 1 zu kämpfen, was ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht ist, wenn du wirklich jemand hast, der dann Druck macht, also jetzt mit Knalle abzugeben und dann Lukas Schellenberg irgendwie zu 2 hochzuziehen, das wäre wahrscheinlich dann zu dünn besetzt gewesen, weil man hat es ja dann auch letztes Jahr gesehen, Buntic kann auch mal ausfallen und ich glaube, dass die Lücke dann zwischen Buntic und Schelle schon noch relativ groß ist.
Also auf Transfermarkt habe ich gesehen, dass er verletzt ist. Der Schellenberg.
Ich meine auch, dass er
hilft es wohl nicht. Ja, aber ich sehe es genauso. Also ich denke, irgendwie da muss schon irgendwer sein, der in Schlagdistanz wirklich ist, um da halt auch den Druck hochzuhalten.
Aber trotzdem ist für mich Buntic jetzt gesetzt. Also ich hoffe,
für mich auch von der Kommunikation. Man weiß es nie. Also ich erinnere da irgendwie an dieses, sag mal, Nyland-Hansen-Ding, da war dann auch irgendwie der eine gesetzt und der andere sich im Tor. Aber ich gehe auch davon aus, dass es jetzt erstmal damit auf jeden Fall startet. Und wenn er auch nur annähernd so spielt wie letzte Saison und nicht verletzt ist, wird es auch erstmal so bleiben. Ja, dann haben wir noch einen zweiten, relativ positionsgetreuen Austausch. Und zwar, was ja irgendwie schon klar war, aber alle irgendwie dachten, er geht zu dem komischen Fugger-Verein, ist Thalhammer, der dann am Ende plötzlich in Paderborn unterschreibt. Und ich weiß immer noch nicht, warum man in Paderborn unterschreibt. Bestimmt nicht wegen den Trainingsbedingungen. Aber naja, ich wünsche ihm nur das Beste in Paderborn. Ist auch eine schöne Gegend, schönes Stadion.
Vor allem schönes Stadion.
keine Ahnung, also soll er machen, wenn er meint. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie mal durchgekommen ist, aber bei mir hat er eh nie die höchsten Aktien gehabt. Von dem her ist das für mich okay. Bei dir hat er höhere Aktien gehabt. Hast du es überlebt?
Ja, natürlich. Also natürlich war es ja auch absehbar, dass man dann... Also mich hätte es interessiert, ob er dann quasi dann geblieben wäre, wenn wir aufgestiegen wären. Also dann hätte ich jetzt nicht unbedingt verstanden, dann von einem Aufsteiger FC Ingolstadt nach Paderborn zu gehen. Das hätte ich dann nicht verstanden. So war es mir irgendwie relativ... Klar, ich finde es halt insofern frustrierend, weil es ja eigentlich genau das, sage ich mal, das Geschäftsmodell ist, dass man irgendwie ehrlich auch beim FC irgendwie fahren will, zu sagen, wir haben mit unseren tollen Bedingungen hier Spieler, die sich bei uns entwickeln, die aus der Jugend kommen, die bei uns durchstarten, auch zum Leistungsträger oder zum Stammspieler werden, um die dann auch ja, für Geld zu verkaufen. Und das ist halt bei einem ablösefreien Wechsel jetzt nicht wirklich passiert. Und das ist, finde ich, ein bisschen frustrierend, weil klar, wenn du einerseits nicht aufsteigst und andererseits dann über solche Abgänge auch kein Geld annimmst, ist das eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht jetzt nicht ideal. Sie? Dass ich jetzt auch letzte Saison nicht hundertprozentig mit ihm zufrieden war, ist ja, glaube ich, auch oft genug irgendwie rausgekommen.
Ja, für mich nicht genug. Ja, also so, das war mir klar. Ich habe es gesagt. Wir haben noch einen zentralen Mittelfeldspieler verloren. Ehrlich gesagt, das ist auch einer, von dem ich überhaupt nicht damit gerechnet hätte. Irgendwie ist Pintides, zu groß Asbach, also jetzt auch nicht unbedingt der Aufstieg in der Karriereleiter, aber es wird dann wohl ja auch so sein, dass ihm schon klar war, dass nicht unbedingt mit ihm in der Startelf geplant wird diese Saison, sonst macht er so einen Schritt auch nicht. Ich meine, jetzt ist er eine Liga drunter, ich weiß gar nicht, wo spielen die jetzt? Regionalliga Südwest. Sicherlich dann, also wenn er den Schritt macht, da er aber sicherlich zumindest sehr nah an der Startelf, sonst wäre er ein komischer Schritt, aber auch da. Ich weiß nicht, der hatte auch keinen Vertrag mehr? Oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Nee, der. Weil er hatte schon einen
Vertrag. Weil ehrlich gesagt, aber das wäre auch so einer, denke ich, wieso kann man da kein Leihgeschäft irgendwie machen? Das wäre vielleicht auch.
Ja, das hat mich so ein bisschen irritiert in der Kommunikation. Ich muss sagen, ich habe da auch nicht mehr Infos dazu, was man damit genau aussagen will. Aber das irgendwie diese Meldung mit Pintides kam ja in einem Zug dann mit Gabriel Weiß auch. Mhm. Wo es irgendwie hieß, ja, wir geben die beiden Spieler ab und kommen beide aus unserer Jugend und wir wünschen ihnen viel Erfolg und vielleicht sehen wir sie mal in unserem Trikot wieder, wir werden die Entwicklung genau verfolgen. Also es klingt so ein bisschen nach, so nach dem Motto, irgendwie so eine Rückkaufmöglichkeit zu haben. Ja. Muss man mal schauen. Also ja, finde ich bei beiden schade, bei Gabriel Weiß tut es mir noch ein bisschen mehr weh, weil er halt auch ein Junge aus der Region irgendwie ist. Aber ja, man kann wahrscheinlich bei beiden die sportliche Entscheidung, wenn du um den Aufstieg in die zweite Liga mitspielen willst, verstehen.
Ja, ja, wie gesagt, interessant wäre halt echt wirklich zu sehen. Also das wären natürlich einfach genau beide so Spieler, bei denen du normalerweise sagen würdest, ja klar, Laie und dann vor allem, wenn sie in die Regionalliga runtergehen, beide. Ja. Ja, beide Gießen auch, ja. Ist das ja eigentlich das Naheliegendste. Kann natürlich sein, vor allem bei dem Wording. Vielleicht haben sie sich ja irgendwas gesichert, aber trotzdem, so ein Leihgeschäft. Hat ja mit Pledel damals eigentlich auch ganz gut funktioniert, auch weil das noch eine andere Liga-Höhe war. Wäre mir dann irgendwie ein bisschen sympathischer. Aber mein Gott, also vielleicht gibt es ja, vielleicht gibt definitiv Gründe, es so zu tun, wie es ist. Ich weiß nicht, ob wir hin und her springen wollen, aber jetzt haben wir gerade bei den zentralen Mittelfeldspielern, wir haben auch tatsächlich zwei neue. Einmal auch wieder einer, der mir gar nichts sagt, einer, der mir tatsächlich mal was sagt. Herzlichen Glückwunsch. Erstmal Rico Preisinger von Magdeburg. Hätte mir wahrscheinlich was sagen sollen, wenn ich meine Konkurrenz letztes Jahr irgendwie halbwegs verfolgt hätte. Aber ihr merkt, nope, keine Ahnung. Aber du nickst, Martin.
Ich nicke
insofern. Inhaltliches bitte. Nee, was ist das für ein Spielertyp?
Ich nicke insofern, dass du dir keine Sorgen machen musst, weil ich kann ihn jetzt auch nicht. Nein, das ist dann auch, ja, vielleicht müssen wir da tatsächlich noch ein bisschen mehr uns informieren oder mehr Magenta schauen. Jetzt haben wir ja dann Zeit dazu.
Wohl mehr so der Sechser?
Ja, also insofern, also ich finde es eigentlich, wenn du nur die Zahlen dann wieder liest, eigentlich wahrscheinlich ein solider Transfer auf jeden Fall. 24 Jahre alt, war schon irgendwie jetzt länger in Zweit- und Drittliga-Verein Stammspieler. Holt sich auch, so wie ich das gesehen habe, auch mal die ein oder andere gelbe Karte ab.
Den mag ich, den Jungen.
Ja, das ist sympathisch.
Er nimmt ein taktisches Foul mehr.
Hat sich halt so angefühlt, okay, der füllt irgendwie die Zentrale auf, aber das hat sich jetzt, ohne ihn jetzt gesehen zu haben oder zu kennen, hört sich jetzt nicht nach dem absoluten offensiven Kreativspieler an, sondern das ist halt schon auch ein Sechser, wie es
so ein Robin Krause
auch ist, genau.
Super.
Da muss man mal schauen, ob die beiden dann halt.
Sorry, Rico, dass wir dich direkt mit Robin verglichen haben. Wir sollten dir erst eine Chance geben. Es tut uns sehr leid. Okay, bin gespannt. Also ich meine, wird nicht schaden, also einen Stammspieler von einem Liga-Konkurrenten zu holen. Why not? Dann ein Name, der irgendwie, also für mich irgendwie namhafter ist, also als man es vielleicht irgendwie vermuten kann beim SC Ingolstadt, irgendwie Marc Stendera, der erst schon Bundesliga gespielt hat bei Eintracht Frankfurt, letztes Jahr dann bei Hannover 96 wohl eher nicht so ganz in Tritt gekommen ist in der zweiten Liga und jetzt sich dann doch noch ein bisschen weiter unten orientiert hat und sich dachte, Mannschaft mit Perspektive, vielleicht in 4 Jahren wieder Bundesliga oder so, keine Ahnung. Weiß nicht, der Name war für mich komplett unerwartet. Also ich gehört habe, hä? Ist das derselbe?
Ich hatte irgendwie das mal als Gerücht irgendwo gelesen, aber dann auch schon ein paar Wochen her und habe es dann ja auch wieder verworfen gehabt und habe mir aber auch in dem Moment gedacht, okay, gut, den würde ich schon nehmen. Ja. Und wahrscheinlich ist es dir oder auch vielen Hörern und Hörern so gegangen, als der Transfer dann verkündet wurde, dann schaust du irgendwie in die Meldung oder so, dann steht da tatsächlich, dass er ist 24. Also
ja, danke.
Ist er halt irgendwie...
Ich dachte, es ist Beister 2, ja. Ich dachte, ohne Scheiß, ich dachte, es ist, oh, den Namen kenne ich noch. Der hat doch mal Bundesliga gespielt, ja.
Genau, deswegen ist es auch so die Frage halt, ob es jetzt wieder der klassische FC Ingolstadt holt, einen bekannten Namen zu sich.
Glaube ich nicht.
Transfer ist oder eben nicht, genau. Ich hoffe nämlich auch nicht. Und also, ich finde den Transfer auch mega geil und der hat bei mir eine verhältnismäßig hohe Euphorie, sofern wie man mich euphorisiert kennt, auslösen kann. Oder hat das bei mir ausgelöst. Ich habe dann mangels Testspiel Siegen auch direkt getwittert, dass wir aufsteigen. Ich finde das mega geil. Was ich aber dich fragen wollte, ist, siehst du ihn denn als Zehner? Er kriegt jetzt die Rücknummer 10, hat aber, glaube ich, schon auch oft, sage ich mal, Sechser gespielt. Also ist er wirklich der offensive Kreativspieler, den man uns so anpreist?
Hätte ich nicht gesagt, aber ich hätte auch gesagt, er ist 28 oder 29 und ich hätte gesagt, er ist mehr so der, ja, also schon variabel, aber schon auch gefühlt defensiv, aber auch wenn man sich irgendwie jetzt mal so Transfermarkt und Co. anschaut, wird er schon auch gemeinhin eher als offensiver irgendwie gesehen, aber also ja, beides total, oh, den kenne ich doch noch von Frankfurt aus der Bundesliga und da ich hätte schwören können, dass ich den bei Comunio mal als Sechser hatte.
Und da ist natürlich wichtig, ob man ihn als Sechser oder Zehner aufstellt bei Comunio.
Bei Comunio ist es unglaublich wichtig, lass dich da nichts einreden, Herr Martin. Nein, ich war mir eigentlich relativ sicher auch, dass er irgendwie defensiver ist, bin ein bisschen überrascht. Mein Zettel muss ich wohl auch schon ein bisschen beschmieren. Nee, aber namentlich
ich finde es ordentlich halt geil, also weil ich hatte mich... Ich glaube, mit Mucki, Grüße an der Stelle, da zur Bundesliga-Zeit mal überlegt, ob man den irgendwie holen könnte und wir sind dann irgendwie zu dem Entschluss gekommen, so quasi, nee, das ist nicht unsere Kragenweite und jetzt steigst du 2 Mal ab und jetzt holst du ihn auf einmal, spricht auch nicht für ihn, nee. Muss man ganz klar sagen, aber finde ich cool und ja, wird sicherlich auch irgendwie mal bei Sonny Kittel oder so nachgefragt haben, ist ja auch ein Frankfurter Junge.
Den Move dachte ich mir auch irgendwie, ob es vielleicht ein bisschen irgendwie sehr naheliegend ist, ja. Ja, man kann man jetzt viel reininterpretieren, wenn man das möchte. Ich weiß nicht, ob ich es will. Also, wie du sagst es schon, es spricht jetzt auch nicht für ihn. Ja? Habe ich jetzt aber irgendwie gerade nicht so das Interesse, da viel rein zu interpretieren, sondern ich hoffe einfach, dass er das erfüllt, was man sich schon irgendwie denkt bei dem Namen allein. Ich habe auch zwischendurch übrigens mal gedacht, das ist vielleicht ein falscher Schendera. Das war aber auch mal gegoogelt.
Ja, ich habe dann auch herausgefunden, dass sein Bruder mittlerweile auch Profivertrag bei der Eintracht hat, was ja dann eigentlich dafür spricht, dass der quasi noch aktuell vielversprechender wäre. Also hätte man den auch holen können
aus Versehen so. Kommen wir in den.
Aber nee, ich bin mal gespannt, wie viel Anlaufzeit er jetzt braucht.
Kaltstart.
War ja bei Sonny Kittel dann auch irgendwie so, aber ich hoffe, dass da jetzt nicht zu viel Druck auf ihm lastet, weil es sich schon so ein bisschen anhört, auch dass er den Schritt quasi eins runtergegangen ist, weil er wieder Spaß am Fußball haben will.
Schauen, ja, wie viel Spaß ist ja im Grunde der neue Thalhammer, ja? Also irgendwie mehr oder weniger in der Elf, oder? Also zumindest klingt so.
Ja, müssen wir mal drüber reden, ob sich dadurch das System dann irgendwie ändert oder was das bedeutet.
Das ist für mich irgendwie einiges irgendwie noch so ein bisschen fragwürdig. Vielleicht lass mal erst nochmal durchgehen durch das, was noch so passiert ist, weil das irgendwie vielleicht auch relativ wichtig sein könnte für die Aufstellung. Aber jetzt, also ich muss mal kurz gucken, was ich jetzt irgendwie noch nicht hatte. Wir haben, ich gehe mal in den neuen, einen wirklichen neuen haben wir noch. Dominik Franke von Wolfsburg 2. Wahrscheinlich wie viele andere, das haben immer irgendwelche komischen Push-Nachrichten, Teaser-Texte gelesen, dass ich welchen Franken holen wir zur Hölle. Und bis ich irgendwann kapiert habe, dass das da doch sein Name ist. Ja. Sorry dafür auch wieder. Linksverteidiger, 21 Jahre. Und da hat wahrscheinlich niemand eine Ahnung. Also nicht mehr, also Wolfsburg 2.
Ja gut, war letztes Jahr ausgeliehen in die zweite Liga zu Wien Wiesbaden.
Okay, dann sag mir doch bitte mal, wie viele Wien Wiesbaden-Spiele du gesehen hast, in denen Dominik Franke Linksverteidiger gespielt hat.
Naja, nicht aufgefallen, kam.
Nicht, okay.
Ich bin jetzt aber grundsätzlich nicht so der Typ, der die Linksverteidiger beobachtet, muss ich sagen.
Hallo, in den besten.
Aber ich habe gesehen, er hat 10 Einsätze gehabt, wenn man irgendwie den einen Einsatz, wo er irgendwie nur 3 Minuten noch am Schluss eingewechselt wurde, rausrechnet, hat er von diesen 9, glaube ich, 1 gewonnen und alle anderen verloren.
Martin.
Aber es ist halt auch wie in Wiesbaden, also keine Ahnung.
Das ist normal, der ist der Schnitt wahrscheinlich sogar besser als die anderen Spieler.
Nee, weiß nicht, kann ich nichts zu sagen. Klingt erstmal mit Potenzial. Hat er nicht auch Junioren-Nationalspieler schon?
Keine Ahnung, ich weiß, eins weiß ich, also dieser Transfer des Linksverteidigers hat etwas in mir zerbrechen lassen, weil dann wohl diese schon vor einigen Wochen angekündigte Meldung, dass der wahrscheinlich beste Linksverteidiger, den wir jeweils beim SC Ingolstadt hatten, wo jetzt doch zu Größerem strebt, scheinbar. Also wir haben sehr gehofft, dass wir ihn noch halten können. Also der Verein sagt, sie wollen ihn gehen lassen, aber das glaube ich nicht. Also ich glaube eher, dass Heiko Lionel sagt,
ich gehe doch zu Barcelona.
Ja, Barcelona. Wobei Barcelona ist jetzt eigentlich schon ziemlich am Boden. Ich glaube, die ist schon, ja, vielleicht doch, ja, Bayern. Ja,
langfristig
für Barcelona Bayern ist er wahrscheinlich zu teuer.
Ja, ich habe, weiß nicht, vom Verein kam ja dazu jetzt nicht wirklich bestätigt, aber irgendwie hört man dann schon raus, dass das
ja, es wohl so,
als richtig ist, was da an Gerüchten rumschwirrt. Ich verstehe es auch nicht ganz, weil er ja
schon wahrscheinlich der beste Linksverteidiger war, den wir im letzten Jahr
naja, weil er zumindest auf beiden Seiten spielen kann. Wir haben an der Nu verloren.
Ja, also weiß auch nicht, also es hat ja nie jemand so geäußert. Also vielleicht ist es so ein bisschen wie Thiago hat nie gesagt, dass er Bayern verlassen wird. Ja, vielleicht bleibt er ja auch und es ist einfach mal irgendeine Ente gewesen von Donaukurier damals. Keine Ahnung, es ist relativ ruhig, aber der Transfer spricht halt so ein bisschen dafür, also der Dominik Franke-Transfer, dass man vielleicht dann einen Linksverteidigerplatz auch freimacht, obwohl wir jetzt nicht so unglaublich viele Linksverteidiger haben.
Gauss
ist für mich immer noch Zehner. Bleibt auch dabei. Nee, also das schwingt da halt so ein bisschen mit, aber es kommt irgendwie relativ wenig.
Ja, ich befürchte auch, dass das früher oder später Time to Say Goodbye heißt.
Unglaublich. Kurz das überlegt. Also
Schanzer-Zeitspiel wird dann,
wenn es passiert, auch meine Mitgliedschaft und meine Dauerkarte Podcast abgebe.
Eine Schweigeminute vielleicht einlegen.
Ja, oder 60 Schweigeminuten. Ja. Zwischendurch schreien wir immer. Ja, ansonsten ist gar nicht mehr so unglaublich viel passiert. Also Jalen Hawkins hatte jetzt wohl einen Profivertrag. Wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, wurde, glaube ich, schon in letzter Saison irgendwie verkündet, oder?
Dann ist eigentlich theoretisch Lucas Galvao aus seiner Leihe zurückgekommen, hat aber immer noch keine Arbeitsberechtigung in der dritten Liga und deswegen direkt wieder weg, oder?
Ja, so wie ich verstanden habe.
Also ist jetzt irgendwie bei, habe ich noch nie gehört, Astromitos Athen, anscheinend auch erste Liga in Griechenland. Ja, heißt kurzes Wiedersehen und dann Goodbye. Und dann ist ja, scheinbar Thorsten Röcher zurück. Zumindest habe ich immer noch nicht gehört, dass er jetzt weg ist. Also auch da war ja eigentlich Laie und Laie vorbei von Sturm Graz und jetzt ist er da. Ob wir jetzt mit ihm planen, weiß ich nicht, aber er ist da.
Ich glaube, wir planen, ja. Aber
ja, als hätte uns 2020 nicht schon genug angetan mit zweifach Nicht-Aufstieg, Corona und was immer alles passiert ist, jetzt ist Lukas Röcher auch zurück. Lukas Röcher, sag ich schon. Thorsten Röcher zurück. Ja, okay. Naja, wir sind ja leider erprobt. Ansonsten haben wir noch ein paar Abgänge, die ich jetzt irgendwie suchen muss, weil wir nicht ganz so chronologisch waren, wie ich dachte. Du hast vorhin schon gesagt, Gabriel Reiß ist weg, aber wir sind nicht der einzige Verteidiger, den wir jetzt irgendwie verloren haben, sondern wir haben auch Diawuzi Ananou verloren. Nächster Rechtsverteidiger, also auch da wird es irgendwie vielleicht so ein bisschen dünn auf der Position. Jetzt haben wir noch Heinrich.
Ja, also ich meine, das ist das, was ich sage. Also deswegen musst du unbedingt jetzt Heiko, Peter, Lionel Kurzweg irgendwie loswerden. Verstehe ich nicht ganz. Also Zumal der ja ein Spieler ist, der hat einfach jetzt sicherlich keine Stammplatzgarantie einfordert und ein super Typ ist und halt sehr flexibel einsetzbar ist.
Ja, das ist ja wenig Frage. Also das ist ja auch immer noch dieses, ist es wirklich so? Also ich weiß halt, verstehe es halt auch nicht, warum man ihn loswerden muss. Ja? Es kann ja gut sein, dass ihm irgendwann mal gesagt hat, okay, pass auf, wenn du jemand findest, wenn du gehen willst, dann kannst du gehen, so ungefähr. Heißt ja nicht, dass er gehen muss, sondern ist es ihm freigestellt. Okay, pass auf, du bist jetzt nicht unbedingt schon der Stammspieler. Wenn du da unbedingt gehen möchtest, dann kannst du gerne gehen. Aber ich habe weder von ihm noch vom Verein irgendwas dazu gehört, von dem her ein kleiner Funken Hoffnung schlägt noch in mir.
Hoffnung stirbt zuletzt, Marco.
Ja. Aber das ist durchaus richtig. Also auf diesen Außenverteidigerpositionen hat sich jetzt nicht unbedingt so viel Zuwachs ergeben. Also ein bisschen, aber halt relativ viel. Sieht zumindest nach außen abgeben. Zwei Rechtsverteidiger sind weg, ein Linksverteidiger auf der Kippe. Und da waren wir bisher gefühlt auch letztes Jahr ja nicht so unglaublich mega aufgestellt. Links zwei, rechts zwei ist okay, aber also Heinlo, Ananou und Gauss und Kurzig, vergesse ich irgendwen? Ah ja, Gabriel Weiß. Aber das mit dem war ja jetzt nicht unbedingt von Anfang an geplant.
Und jetzt hätten wir quasi, wenn man Kurzig rausrechnet, hätte man dann Heinlo rechts und Franke und Gauss links, oder wie?
Ja.
Ja, also das ist ja schon.
Und für mich ist Gauss halt immer noch eigentlich ja defensiv variabel und spielt ja auch gern mal irgendwo. Sechs, linkes Mittelfeld. Etc. Also von dem her würde ich den auch nicht unbedingt als 1:1 Backup
nehmen. Gordon Büchern wir vergessen.
Gordon Büchern wir vergessen. Ah ja, sorry. Aber es ist so, so sorry. Oh je. Man merkt, wir sind nicht mehr ganz so im Saft, was die Kader angeht. Aber trotzdem, unglaublich dick besetzt ist es nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass vor allem, wenn halt jetzt dann irgendwie doch noch Peter, Heiko, Lionel gehen sollte, dass da doch was passiert. Also das kann ich mir, sonst wäre es schon dünn.
Ja, wo du kannst dann und immer noch irgendwie Antonic mal auf die Außen schmeißen.
So ja, okay, jetzt ja kommt dann wieder Pausen als Rechtsverteidiger ja, genau, und
diese,
sowas.
Diese lustigen Geschichten, ja.
Ja.
Müssen wir mal schauen.
Ja, okay, aber vielleicht will man auch aufsteigen. Ja. Also nicht genau. Ja, nee, mal schauen. Also wir hatten letztes Jahr ja darüber diskutiert, über Thema Tenakada für eine dritte Liga und so. Wir steuern wir so ein bisschen drauf zu. Ansonsten haben wir jetzt noch zwei rechte Flügel verloren. Also auch, was mir auch total stinkt, so ein bisschen neben Ananou halt auch auf der rechten Seite dann Diawuzi. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir unbedingt wieder den nächsten abgeben. Aber zumindest ein Stockwerk höher, also geht zu Dresden. Also das ist für ihn.
Die sind abgestiegen, das weißt du schon.
Stockwerk höher. Oh, sie sind nicht ab. Sie ist kein Stockwerk höher mehr, sie sind abgestiegen. Ich kenne die Krieg nichts mit. Ich weiß auch gar nicht, wer aufgestiegen ist aus den Regionalligen, aber das sage ich lieber keinem.
Nee, hört eh keiner.
Ja, aber ansonsten, das ist gut. Das ist immer der Vorteil bei uns. Der Beno hört es vielleicht. Nee, der ist recht nicht. Ja, auch das finde ich ehrlich gesagt schade. Fand ich immer, also für mich hat er irgendwie bei uns nie so die Chance bekommen, die ich eigentlich gehofft habe. Und dann jetzt direkt wieder gehen zu lassen, weiß nicht, also ob da jetzt irgendwas nicht passt, chemietechnisch mit dem Trainerstab oder so, ich weiß es nicht, aber ja, irgendwie
ich habe da irgendwie rausgehört, dass es da wohl irgendwie auch irgendwie mal Verspätung oder irgendwie sowas in die Richtung gab, was jetzt wahrscheinlich ja, okay. Dann beim Trainer halt nicht zu Begeisterung geführt hat.
Was
trotzdem verstehe ich es
nicht, also,
wenn man nur die sportliche Sache beachtet, dann ist es schon schade, dass er halt nie die Chance bekommen hat, zumal er ja auch gerade in diesem letzten Sabene-Spiel nach dieser Einwechslung in Halle vor Corona mega stark war. Also das schwirrt halt bei mir immer noch so mit, hat nach Corona dann nicht mehr so wirklich eine Chance bekommen und jetzt halt wieder weg. Ja, vielleicht hat man da auch dann einfach irgendwas beendet, was man halt irgendwie gesehen hat. Bei uns funktioniert es nicht, bei anderen hat es funktioniert, nämlich irgendwie halt bevor er zu uns kam in Wiesbaden, in der Laie nach Wiesbaden. Ja.
Ich wünsche ihm nur das Beste. Ich hoffe, dass er dann einfach das nächste Mal jetzt dann spielt, einfach die Chance bekommt und sie nutzt.
Und wahrscheinlich dann bei uns einen Doppelpack macht.
Ja. Und dann ja sicherlich auf jeden Fall zeitnah einer höheren Liga spielt, weil er sich einfach beweisen darf nächstes Jahr. Aber egal. Ja, dann der letzte Abgang bisher ist auch einer, der mich ehrlich gesagt schon ziemlich irritiert ist. Das ist Maximilian Wolfram, der Künstler, wie Thomas Oral ihn nennt, geht zurück auf Leihbasis nach Zwickau. Und ich dachte mir nur so, okay, haben wir jetzt zu viele Spieler, zu viele junge Spieler, zu viele angeblich sehr technisch veranlagte Spieler. Also wir geben ja auch erstaunlich viele junge Spieler ab, von denen man sagt, also die können schon was. Macht mich ein bisschen skeptisch. Da hat jetzt nicht jeder von denen Stamm durchgespielt und der Einzige, der jetzt wirklich irgendwie nach Größerem gestrebt ist, neben Ananou, ist ja dann Thalhammer. Alle anderen sind ja dann eher Liga gleich oder Liga runter. Also von dem her sind viele davon ja wohl dann eher gegangen worden als gegangen.
Ja, weiß ich auch nicht. Also diese Leihe von Wolfram hat mich auch erst ein bisschen überrascht. Ich habe dann nochmal kurz recherchiert und habe vielleicht einen Grund mitgefunden. Das ist diese U23-Spielerregelung in der dritten Liga, dass du quasi 4 unter 23-Jährige auf dem Spielberichtsbogen immer haben musst. Also heißt Startelf oder Bank. Und aus dieser Regelung ist, oder aus dieser 23-Jahre-Regelung ist Wolfram mit dieser Saison rausgefallen. Das heißt,
lass uns Ananou, Diawusi, Weiß und Pintides abgeben, damit wir wenigstens keine
Spieler haben. Genau, deswegen, also in dem Zusammenhang verstehe ich eher weniger, warum man Diawusi quasi weggibt, weil der wäre dann noch reingefallen. Aber das ist halt so ein Punkt, du musst, um diese Regelung irgendwie zu erfüllen, im Zweifel vielleicht halt jüngere Spieler auf die Bank setzen, zu denen Wolf noch nicht mehr zählt, um ihn dann nicht mal mehr in Kader nehmen zu können, weil er kein Stammspieler ist, und vergraust ihn dadurch natürlich extrem. So, das kann natürlich schon ein Grund sein, warum man dann sagt,
gehen
auf Leihbasis weg. Ich finde es auch schade, weil er auch nie, ja gut, er hat schon Chancen bekommen, die waren aber halt auch nicht mehr als ein, zwei Spiele, und für mich heißt eine Chance schon, auch mal ein paar Spiele starten zu können. Es stimmt schon, die Chancen, die er hatte, hat er jetzt nicht wirklich genutzt.
Er hat mich nie wirklich überzeugt, aber ich hatte auch nie irgendwie das Gefühl, er kotzt mich an. Also da gibt es andere Spieler.
Also mich würde schon freuen, wenn er halt irgendwie auch dann zurückkommt und dann einschlägt.
Ja. Von daher, das ist wenigstens einfach auch mal einer auf Leihbasis wieder. Schauen wir mal. Ja, jetzt haben wir irgendwie relativ viel über diesen Kader verloren. Ich tue mich schwer, weil du es vorhin angekündigt hast, irgendwie zu sagen, wird das irgendwie sich auf die Formation ausüben? Keine Ahnung, Ayensa ist noch da. Das ist vielleicht auch mal was man irgendwie mal zwischendurch erwähnen muss. Er ist noch da. Wie sehr das in Stein gemeißelt ist, das mag ich ja immer noch nicht wirklich zu sagen. Also dadurch, dass wir keinen neuen Stürmer verpflichtet haben, gibt es jetzt zumindest kein Anzeichen, dass er geht. Aber ich habe mit sehr vielem gerechnet, aber nicht, dass Ayensa bleibt. Ehrlich gesagt.
Ja, und es ist auch relativ ruhig um ihn. Also es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie ständig hört, mit geht er, bleibt da, dies, das, sondern es hört sich für mich schon so an, als würde er hier bleiben. Also alles andere würde mich jetzt überraschen. Klar, es ist natürlich jetzt auch wieder halt diese Ausnahmesituation mit irgendwie Transferfenster bis in den Oktober hinein geöffnet und so. Schon ein bisschen merkwürdig, einfach zu planen. Klar, und so dicke bist du dann auf der Stürmerposition mit Qualität jetzt nicht bestückt, also ja, klar, kann man dann irgendwie sagen, jetzt ist Butler noch irgendwie hochgezogen worden und so weiter, hat irgendwie das Spiel gespielt, aber um dann wirklich halt im Aufstiegskampf in der dritten Liga zu spielen, müsste man dann schon Ayensa auf jeden Fall auch halten. Ja.
Ja, also ich hätte eigentlich damit echt nicht gerechnet. Also zum einen war er natürlich bei beiden Strecken der Saison letztes Jahr mit Abstand der beste Spieler war, den wir hatten. Und allein schon, wie er damals gekommen ist und die Aussage quasi schon so war, ja, okay, das ist jetzt so ein Win-Win-Deal und dann mache ich das mal kurz, bis ich irgendwie in der höheren Liga spiele, so ungefähr. Hätte ich da erst recht nicht erwartet, dass er bleibt. Also ich meine, ich finde es gut, wenn er bleibt, viel besser kannst du uns nicht wünschen, vor allem wenn er irgendwie halbwegs anknüpft zu dem, was letzte Saison war. Aber allein deswegen, dass wir dann irgendwie, wenn wir Ayensa und Kutschke haben, wie wir sie hatten, glaube ich nicht, dass sich viel am Grundspielprinzip ändern wird. Uns gehen jetzt so ein bisschen die Flügel verloren. Aber ich meine, du hast immer noch rechts Beister und links
Elfer vermutlich.
Links oder Röcher. Elfer und Röcher und theoretisch haben wir irgendwie auch noch rechts Hawkins.
Ja, und Susek, Bilbia, also natürlich hast du noch gerade von den Jungen dann noch einige
Optionen. Ja, er hat auch gerne mal rechts gespielt.
Schon. Ja, also ich warte mir schon auch weiterhin Spielzeit dann für Kaya, weil ich meine, das ist ja jetzt offensiv nicht mehr dazugekommen. Die Frage ist halt tatsächlich, spielst du mit einem oder mit zwei Stürmern?
Zwei, ziemlich sicher. Weil wenn Ayensa bleibt, glaube ich, zwei.
Habe ich jetzt aus den Testspielformationen nicht so rausgelesen, aber gut, das war halt auch zusammengewürfelt, wer gerade irgendwie überhaupt spielen durfte, fitnesstechnisch konnte. Ich weiß nicht, ob man das jetzt
Insofern Gutschke weiterhin eine Stammplatzgarantie so mehr oder weniger hat, glaube ich nicht, dass wir nur mit einem Stürmer spielen.
Die Frage ist natürlich auch dann wieder die Rolle von Stendera. Also ist es dann vielleicht
dann ein klassischer Zehner? Ja, weil der fehlt uns ja
an. Ist dann irgendwie ein 4-2-3-1?
Oder spielt Röcher den Zehner? Kann er theoretisch auch, oder? Ich glaube schon. Also kann er nicht, aber... Also,
kann er irgendwas?
Er kann ja auch linken Flügel nicht, ja, ist doch jetzt egal. Ja, wahrscheinlich schlägt er jetzt voll ein und dann sehe ich dann gesagt, sorry, hab ich voll vertan. Ist wie mit Gauss damals, hab ich auch scheiße gefunden. Inzwischen super. Aber ja, also irgendwie, also mal nur aus dem Grund raus, dass ich einfach denke, wenn er Jenser spielt... Also wenn Jenser bleibt, dass Ayensa und Kutschke einfach spielen und Ayensa nicht irgendwie auf den Flügel ausweicht und Kutschke jetzt nicht unbedingt hängende Spitze wird, glaube ich halt, dass es dabei bleibt, einfach mal mehr oder weniger 4-4-2. Also
vielleicht dann auch gegnerabhängig, ob du dann mit irgendwie Gegner hast, bei denen du Krause und Preisinger irgendwie aufstellen musst, das sollte ja dann eigentlich nicht die Regel sein, weil das wäre mir dann tendenziell schon sehr zu defensiv. Gerade am Anfang ist es aber sicherlich eine Option, wenn vielleicht Stendera halt einfach noch nicht von Anfang an spielen oder noch nicht
über. Ich sehe schon, wie Stendera so irgendwie zwei Spiele spielt, scheiße spielt und dann die ganze Saison nur noch bei uns. Irgendwie so, oh, warum spielt eigentlich Stendera nie? Ich sehe schon kommen. Ja. Naja, ja, den kann sein, aber ansonsten, ich meine, darf groß davon auszugehen, dass du jetzt irgendwie von Vierer auf was auch immer Kette umstellst, glaube ich auch nicht, auch wenn du jetzt irgendwie Außenverteidiger verlierst. Ob du dann sagst, naja, ich spiele halt jetzt mit Dreierkette und einem Gauss im linken Mittelfeld und einem Do Not Know im rechten Mittelfeld.
Ja, auch das ist irgendwie denkbar, weil du halt bei den Innenverteidigern schon.
Und dann Doppel 6
mit. Und irgendwie Thomas Keller haben wir heute noch gar nicht erwähnt. Hast der ja dann.
Wenn er mal nicht gesperrt ist, auch spielt, ja. Genau. Ja, also das ist jetzt aber so ein Gedankenspiel, wobei wir dafür irgendwie, da fehlen mir dann die Gauss-Typen irgendwie. Also dann bräuchte man vielleicht noch einen Gauss und noch einen Gauss, um halt so einen defensiven Außenmittelfeldspieler quasi noch zu haben. Ich nenne es ja gerne auch immer Fünferkette, diese Dreierkette, aber.
Vielleicht ist mir nie aufgefallen, dass du das
ja
so sagst.
Echt? Soll ich dir nochmal erklären, warum? Nee, also ja, ich finde das ehrlich total schwer. Also. Ich glaube irgendwie nicht dran, dass es groß anders aussieht, solange wir halt mit Kutschke spielen. Und ich glaube, kann C auch nicht irgendwie ab, dass Kutschke irgendwie nicht mehr spielt. Wäre komisch, wenn so wäre, oder?
Nee, man hört jetzt auch nicht, dass er nicht. Also er ist Kapitän, oder? Das
habe ich ehrlich gesagt nichts von gehört.
Ich denke, also ich das Gesetz nicht. Und dann ist es halt schon. Also ich finde immer so Mannschaften, bei denen dann irgendwie der Kapitän halt so. So offensichtlich kein Stammspieler ist, das finde ich ziemlich komisch.
Nee. Also das glaube ich auch. Ich finde es auch irgendwie blöd. Also wenn er schon Kapitän ist, dann muss er auch irgendwie spielen. Gerne kann er dieses Jahr noch ein bisschen mehr beweisen, dass er das auch muss, das Spielen. Aber ja. Also ich tue mich schwer, mehr rein zu interpretieren irgendwie. Deswegen würde ich es eigentlich belassen.
Passt.
Gut, dann haben wir mit Kader geredet. Wir haben über Vergangenheit geredet, dann reden wir mal irgendwie so ein bisschen über das, was kommt. Ist jetzt wahrscheinlich das eine relativ überschaubar, das andere vielleicht ein bisschen mehr zu bereden. Also sportlich gesehen, was kommt, ist jetzt erstmal am Wochenende ein Spiel gegen Fortuna Düsseldorf im Pokal. Klingt natürlich erstmal wieder kacke, aber andererseits ist es so viel, viel bessere Gegner. Gibt es halt in dem Pool auch nicht, ist irgendwo die Mitte. Ist halt so ein Mittelgegner aus dem ersten Topf. Was erwartest du
dir von so einem Verein, der zwischen der ersten und der zweiten Liga quasi steht, weil er aus der ersten
die zweite Liga
abgestiegen ist? In einem
da ist mir aufgefallen, dass sie abgestiegen sind im Gegensatz zu Dynamo Dresden.
Herzlichen Glückwunsch. Nee, also ich erwarte mir, das habe ich ja vorher schon durchklingen lassen, ich erwarte mir jetzt von den Pokalspielen nicht wirklich viel, weil es halt ohnehin bist du Außenseiter und dann halt, also nach der Vorbereitung kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir da ernsthaft konkurrenzfähig sind. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber
ich meine, ich finde so, ich
das find, würde mich schon sehen.
So Pokalspiele immer gerne um und denke mir so, wenn ich jetzt Fortuna Düsseldorf bin, denke ich mir doch auch, muss ich jetzt Ingolstadt ziehen? Kann ich nicht Oberneuland kriegen? Ja, also von dem her
das leichteste Los sind wir dann halt nämlich im Umkehrschluss eben nicht.
Ja, werden wir in Normalverfassung sicherlich nicht. Aber ja, wir werden es sehen. Ich bin auch mal gespannt, wie dann die Aufstellung da irgendwie aussieht, weil die wird ja dann auch sehr geprägt davon sein, welche Spieler denn halt halbwegs Match-Fitness jetzt eigentlich haben.
Also, wir machen hier nicht so schlechte Stimmung.
Sollen wir schauen, ob wir 11 zusammenkriegen. Ne?
Eieieiei. Naja, also ich merke schon, du bist unglaublich überzeugt vom Saisonstart. Also
nee, ich bin halt optimistisch, was Stendera angeht. Also das ist meine Euphorie. Und mehr kann ich dir aber leider hier nicht bieten. Das ist leider so.
Okay. Trotzdem schauen wir mal sportlich auf den Ligastart, weil der ist ja dann relativ anschließend. Also eine Woche, also direkt die Woche im Anschluss ist Ligastart. Und wir haben drei Gegner, von denen man sagt, naja, also könnte auch leichter anfangen wahrscheinlich in der Liga. Andererseits, auch da wieder umgedreht, Gegner sagt sicherlich auch, muss ich gleich in Ingolstadt haben. Aber wir spielen gegen Uerdingen, Halle und Haching direkt in den ersten drei Spielen. Heißt, man kann schon relativ schnell, wenn es blöd läuft, erstmal wieder ein bisschen doof dastehen. Kann aber natürlich auch gegen eigentlich mehr oder weniger direkte Konkurrenten um das obere Drittel der Tabelle auch schon mal punkten, theoretisch. Ja, von dem her, für mich ist komplett Blackbox, ganz ehrlich. Also,
nee, du weißt ja auch noch nicht mal, ist es jetzt ein mittelstarker Gegner, ist es ein topstarker Gegner. Also für mich fängt es ja schon irgendwie an, dass du halt wieder extrem schwierig sagen kannst, wer ist denn eigentlich Favorit auf den Aufstieg? Also wahrscheinlich kannst du
die Liga. Ja, wer so ist bisschen, es denn eigentlich?
Die Liga kannst du so ein bisschen zwei teilen, wahrscheinlich irgendwie. So die eine Hälfte, die mehr nach oben schaut, die andere mehr nach unten. Aber für oben ist es extrem viele Vereine, die da irgendwie für mich in Frage kommen. Und ich habe mir dann lange irgendwie gesagt, oder ich habe es ja auch gut gefunden, dass wir quasi auf dem Transfermarkt, sag ich mal, relativ verhalten waren und jetzt nicht irgendwie Panikkäufe gemacht haben, nur weil wir sagen, wir haben es letztes Jahr knapp verpasst, wir wollen dieses Jahr aufsteigen, wir haben es eigentlich auch jetzt kommuniziert. Jetzt müssen wir aber verdammt nochmal unseren Kader irgendwie verbessern und verdammt, wir finden nichts. So, das hat sich jetzt nicht nach Panikkäufen irgendwie angefühlt, sondern das war schon ruhig wieder
Henke. Ja, wir haben ja auch noch zwei Monate mit Transfers.
Also genau, insofern, das fand ich erstmal gut. Hab mir aber andererseits auch gedacht, ja, okay, wenn wir aufsteigen wollen, jetzt haben wir ein paar Stammspiele abgegeben, ob das so gut ist. Also, es war alles vor meiner Stendera-Euphorie.
Stendera macht das alles
mit. Da sehe ich uns jetzt nicht, links hin. Da sehe ich uns jetzt vom Kader nicht hier irgendwie als Aufstiegsfavorit. Hab mir dann aber irgendwie auch mal angeschaut, was bei den anderen Vereinen so los ist. Und mir dann gedacht, na gut, aber
die sehe ich auch nicht als Aufstiegsfavorit. Dresden dann nicht für dich Aufstiegsfavorit?
Dresden, ja. Aber ansonsten, also jetzt die Vereine, die man ansonsten noch irgendwie auf dem Zettel hätte, wie auch Duisburg, sage ich mal.
Rostock.
Vereine wie Lautern, wo halt irgendwie Spiele letztes Jahr zumindest rausgeragt haben, die haben die auch ja alle abgegeben. Also irgendwie Daschner von Duisburg ist weg, der Florian Pick von Lautern ist weg.
Ja, dafür ist ja Jenser noch da.
Undaff ist weg von Meppen. Ja, Scheffler bei Wiesbaden ist nicht mitgegangen. So, insofern hat jetzt keiner so mega zugeschlagen, außer Leben Stendera. Und dann sage ich wieder, ja, die sind halt irgendwie alle auf einer Ebene. Ich sehe uns jetzt nicht da mega, mega Top-Favorit-mäßig. Naja, aber nach der letzten Woche mehr als davor zumindest.
Ja, ich glaube, das ist einfach dieses Jahr, du hast ja vorhin schon mal gesagt, mit dem verschobenen Transferfenster und 1000 Ligen, die unterschiedlich anders starten. Ich meine, es war schon immer so, dass die dritte Liga halt irgendwie ein bisschen versetzt ist und dann halt das, um sich das schlägt, was dann die zweite Liga quasi nicht mehr will, so ungefähr. Und die zweite Liga hat das genommen, was die erste Liga nicht will und die erste Liga hat das genommen, was die Premier League nicht will. Und dann, also dieser Domino-Effekt, der wird sich, glaube ich, auch dieses Jahr einfach noch schon in den Oktober ziehen. Und ich bin mir sicher, dass einige Drittliga-Vereine auch noch nach 5, 6 Spielen noch Leistungsträger irgendwie abgeben müssen in eine Liga höher am Ende des Tages, weil da dann reagiert wird irgendwann in der zweiten Liga.
Und weil halt oben auch mehr Geld da ist, ne? Dass die unten definitiv brauchen, wenn es andersrum schwieriger ist. Ne?
Ja,
also ich meine, du kannst gar nicht sagen, ob jetzt, weiß ich nicht, ob, also Duisburg ist für mich natürlich, welche, die mit aufsteigen wollen. Ich bin gespannt, was Lautern macht, was Magdeburg macht, was Halle macht. Uerdingen ist immer ein Kandidat. Mal schauen, was Rostock dieses Rostock, Jahr irgendwie
Rostock, vorhat. Dresden.
Dresden, Wiesbaden ist natürlich auch irgendwie eine Mannschaft, die zumindest
Wiesbaden
die dritte Liga kennt und irgendwie mit Potenzial runterkommt. 60 hast du, wo du nie weißt, was da passiert. Dann kommt Taguchi hoch, von denen ich jetzt erstmal sagen würde, okay, die werden jetzt nicht unbedingt sich so leicht tun wie bei den anderen durch
Märschen, die sie also irgendwie Schluss, durch die anderen neue Spieler, oder?
Ich weiß nicht, ob schon wieder so viel, aber ja, auch schon ein bisschen zugeschlagen. Also, ja, das ist einiges. Ja,
ja, also mal zusammengefasst ist, wir wagen keine wirkliche Prognose.
Nee, natürlich nicht. Und also, aber da, das war die Einstiegsfrage im Endeffekt. Naja, weißt du, halt jetzt diese Gegner, die da am Anfang kommen, die hören sich jetzt für mich eher nach obere Hälfte als untere Hälfte an.
Ja, eben.
Die ersten drei. Und das ist... Es sind meine Standardbestimmung halt mit den Voraussetzungen, der wir in dieser Saison starten.
Es sind eben nicht Ferl, Saarbrücken und Lübeck. Ja. Und nein, ich habe nicht gerade gegoogelt müssen, wer da so als schlechter Gegner zur Frage kommt. Also es klang vielleicht, wenn dann nur so. Ja, heißt, wir können uns überraschen lassen. Das ist das Schöne, wir müssen uns nicht mal im Stadion aufregen. Wir können uns nämlich nicht mal im Stadion aufregen. Das muss ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie es sonst so ist, aber vielleicht das direkt als Überleitung zu ja, anderen Merkwürdigen. Natürlich ist es nicht nur so, dass sportlich anders ist, also schlechte Vorbereitung, irgendwie merkwürdiger Start in die Saison, irgendwie ewig lange Transferphase etc., sondern also, das ist natürlich auch jetzt erstmal weiterhin so, dass zumindest in Bayern, irgendwie fehlen mir wieder alle Zusatzinfos, erstmal komplett ohne Zuschauer. Ja, halt im letzten Mal auch, die paar fünf Hanseln, die da irgendwie rumsitzen dürfen, aber erstmal und weiter unter Zuschauerausschluss natürlich gespielt wird, auch wenn es irgendwie Konzepte und Ideen in allen möglichen Richtigen gab, so einen Teil zurückzuholen ans Zuschauern. Aber zumindest mal für 2020 wird da erstmal bei uns nichts passieren.
Also es wurden ja jetzt irgendwie, also wir nehmen jetzt quasi Donnerstag hier vor dem DFB-Pokalspiel auf. DFB-Pokalspiel ist sicher ein Geisterspiel. Jetzt wurde diese Woche für Amateursport in Bayern ja 400 Zuschauer wieder zugelassen, ich glaube ab 14., wenn ich es richtig im Kopf habe, oder ab 20., irgendwie sowas. Genau, also das heißt, aber auch mit Betonung auf Amateursport, ja. Jetzt nach auch Gespräch mit dem Verein, ist es schon so, dass man natürlich auch hofft, dass wenn es quasi explizit nur den Amateursport mit 400 heißt, dass das bis dann oder in den nächsten Tagen, Wochen, wie auch immer, nochmal eine andere Zahl für den Profisport kommuniziert wird, die dann vielleicht auch entsprechend höher noch ist. Wie hoch, weiß halt aktuell keiner. Aber es ist klar, natürlich hat sich jeder Verein auch irgendwie Gedanken gemacht, wie so ein Konzept dann aussehen könnte. Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass wir da in Ingolstadt dann ungefähr von 5.000 Zuschauern reden, was das Konzept halt irgendwie mal abdeckt oder was auch quasi dann diese Summe wäre, die irgendwie über die DFB und DFL-Vorgaben irgendwie abgedeckt werden kann, die bei uns jetzt weniger von der, ich sag mal, Kapazität abhängt, sondern eher dann von den Möglichkeiten über Einlass und vor allem auch Toiletten, wo wir halt nicht wie andere Vereine irgendwie Ein- und Ausgang haben, sondern immer nur eine Tür. Das ist so ein Bottleneck. Ja, aber also das ist schon, jeder rechnet eigentlich schon damit, dass es eine Teilzulassung in den nächsten Wochen, Monaten geben kann. So, das
ich glaube irgendwie immer, also ja, mein Stand, du bist auch irgendwie wahrscheinlich besser informiert, irgendwie, was so Deep-Infos angeht, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass diese Trennung zwischen Amateur und Profisport halt irgendwie auch vor allem in Bayern nicht so einfach irgendwie, okay, jetzt dürfen halt im Profisport XY-1000 rein. Das kann ich mir irgendwie noch nicht vorstellen. Also ich denke mir halt immer, in Ingolstadt, klar, überhaupt kein, ich glaube, das die Voraussetzungen in Ingolstadt wahrscheinlich so gut sind, wie sie fast bei keinem anderen Stadion im Profisport sind, einfach...
Naja, Sanitäranlagen zum Beispiel eben halt
ja,
nicht.
Okay, ja, okay, aber das könnte man sicherlich auch irgendwie was ausdenken, aber ich meine, allein von Infrastruktur außenrum irgendwie Zugfahrt, das Ding ist eigentlich relativ groß dafür, wie die Stadionauslastung normal wäre, also auch das ist irgendwie ein Problem weniger und dann irgendwie ist das ganze Ding halt irgendwie mega modern, was ich mir halt irgendwie denke bei manchen Stadien war natürlich die Frage, also wenn jetzt irgendwie am Ende heißt, es dürfen maximal x-tausend Leute rein, das ist natürlich was anderes, als du darfst maximal eine Stadionauslastung von Prozent haben. Weil ich denke mal, wenn man sich mal ein großes Stadion irgendwie vorstellt, bei dem die Leute dann ja auch irgendwie dahin müssen zu diesem Kackstadion, dann wird es natürlich relativ schwierig zu sagen, naja, okay, in diesem Stadion ist alles total Corona-konform, aber wenn halt trotzdem 20.000, 30.000 Leute in 80.000 Leute Stadion wollen, Die müssen ja irgendwie da hinkommen.
Ja, genau, und alle mit der S-Bahn hinfahren, ist schon klar.
Genau, nee, also deswegen das würde ja in Ingolstadt auch besser gehen als woanders. Thema, ja. Die Frage ist halt dann, sagt dann am Ende in Bayern irgendwer, ja okay, es dürfen maximal 5.000 Leute irgendwo rein. Das fände ich halt auch irgendwie merkwürdig. Klar, das, uns würde das entgegenkommen, anderen Vereinen in der Größenordnung würde das auch entgegenkommen, aber so Vereinen wie Bayern, Nürnberg etc. ist es halt irgendwie, das ist ja eh die Frage, ich weiß nicht, ob irgendwas verlautet ist in die Richtung, aber ob jetzt halt dann irgendwie Bayern sagt, ja, dürfen im Profisport halt 5.000 Leute kommen oder so mal. Oder ob es halt eine andere Regelung gibt oder eben erstmal immer noch keine. Weil du weißt ja trotzdem auch noch nicht genau, wie die Situation sich generell entwickelt.
Genau, aber also ja, weiß keiner so recht. Mit dem Amateursport ging es jetzt dann, hat sich relativ lang gezogen, bis dann irgendwie Schweinfurt auch geklagt hat und so weiter. Und dann ging es auf einmal ja doch relativ schnell, jetzt irgendwas zuzulassen. Würde mich jetzt auch überraschen, wenn man dann halt irgendwie 400 Zuschauer in Schweinfurter Stadion lassen kann. Aber halt nicht 400 Zuschauer ins FC Ingolstadt Stadion, nur weil das eine Liga höher ist, die quasi...
ja, die Frage ist nur, wenn du das also pauschalisierst und du sagst, okay, wir lassen jetzt im Profisport 400 Leute zu, wenn ihr das überhaupt irgendwen glücklich macht. Also das ist also die Frage. Also
ja gut, aber das ist ja keine Entscheidung der Politik, ob sie das zulassen oder nicht. Also das ist ja dann tatsächlich wieder jetzt eine Vereinsentscheidung oder... vielleicht eine Fanmeinung, machst du jemanden glücklich oder nicht. Da kann ich auch ein bisschen was dazu sagen, dass wir halt da schon auch mit dem Verein im Austausch waren und da halt auch unseren Input gegeben haben, dass man natürlich, ja, gibt's Leute, die, wenn es die Möglichkeit gibt, auch wieder gerne ins Stadion wollen, aber das wirst du jetzt auch nicht erzwingen müssen, einerseits. Und zum anderen, dass wir halt irgendwie sowas wie ein Losverfahren schon irgendwie extrem scheiße finden. Also klar, dieses mittlerweile irgendwie bekannte Alle oder Keiner ist natürlich so ein Punkt, den ich mir irgendwie bei, weiß ich nicht, Bayern oder bei Frankfurt oder so schwierig vorstelle, in der Praxis umzusetzen, dass du bis zum Tag X Geisterspiele hast und dann danach sofort wieder Vollauslastung und alle hüpfen in der Kurve miteinander. Also du wirst irgendwie eine Art Übergangszeit haben. Bei uns ist es ja ein anderes Thema. Also wir müssen ja nicht warten, bis in Ingolstadt wieder 15.000 Leute potenziell Drittliga-Fußball sehen könnten, wenn wir auch 5.000 Leute zulassen können, die wir sowieso wahrscheinlich
nicht auslasten.
Nicht, ja, oder mehr oder weniger halbwegs
halt. Das wäre toll. Das fände ich schön. Eigentlich fände ich es schön, wenn bei uns 5.000 Leute rein dürfen und überall klopfen sie sich um die Karten und bei uns sind 4.500.
Naja, also du musst ja tatsächlich dann irgendwie sehen. Also klar, nur weil du 5.000 rein darfst, ist es halt trotzdem noch nicht Normalzustand. Du wirst halt nicht sofort in der Kurve nebeneinander singen, tanzen, hüpfen, umarmen, feiern, auf den Zaun rumklettern können. Also so wird es halt sein und natürlich wird es auch keinen organisierten Support und so weiter geben, weil wir davon halt einfach in einer Ausnahmesituation sind. Es wird personalisierte Tickets geben, es wird Sitzgrüppchen und so weiter geben, so wie ich es beim Verein jetzt rausgehört habe, erstmal unabhängig davon, ob wie hoch die Zahl ist, werden es wahrscheinlich auch nur Sitzplätze sein. Das sind halt alles Themen, die mit reinkommen. Da muss sich dann letzten Endes jeder selber überlegen, will ich das eigentlich überhaupt? Will ich ein personalisiertes Ticket? Will ich ja, vielleicht auch dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Meter halt von meinen Freunden entfernt sitzen? Oder geht es mir halt nur um den Sport und ich will den FC Ingolstadt im Stadion sehen? Also das ist halt, ich kann beide auch verstehen. Ich glaube, es ist halt sinnvoll, wenn es die Möglichkeit gibt, sollte man die auch ins Stadion wollen, dann auch reinlassen. Ja, aber es wird halt trotzdem eine scheiß Saison.
Also, willst du dann ins Stadion?
Ich schaue es mir, wenn ich die Möglichkeit habe, schaue ich es mir auch an. Ja. Ich meine, ich war jetzt auch aus Fußball in Zug irgendwie letzte Woche in Gießen und habe mir Gabriel Weiß in der Regionalliga Südwest angeschaut. Also...
Ja, ich habe aus Fußballentzug einfach den Fußball ignoriert. Das bin ich geschadet. Ja, keine Ahnung. Also ja, das ist halt die Frage. Also es klingt ja von dem, was du sagst, schon auch alles eher näher, als ich immer noch denke. Aber Wir werden sehen. Aber wissen wir jetzt eigentlich, ob irgendwer irgendwo jetzt mit startet mit Zuschauern in der Profiliga?
Ja, soweit ich weiß, Leipzig startet am ersten Spieltag. Der Vierpokal spielen sie ja wahrscheinlich auswärts, ne? Das ist der Profi. Ja. Aber soweit ich
also weiß, Sachsen?
Starten die in Leipzig zumindest mit Zuschauern. Irgendwas war noch mit Union oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber Leipzig weiß ich sicher. Und das ist ja dann auch die nächste Frage, die du dann wieder hast. Naja, ist es dann Wettbewerbsverzerrung, wenn die einen vor eigenen Zuschauern und ohne Gästefans spielen dürfen und die anderen dürfen ihre Heimspiele nicht mit Zuschauern machen? Das ist halt auch so ein Thema. Und müsste dann irgendwie halt...
Bei Leipzig jetzt nicht. Union vielleicht schon.
Ja, also es ist halt, glaube ich, auch ein berechtigtes Thema. Glaube ich, wird man aber halt in der Krise dann auch nicht lösen können, weil du wirst immer das Risiko irgendwie haben, dass du sagst, du hast jetzt hier einen Corona-Herd, kannst deswegen hier keine Zuschauer zulassen.
Ja, keine Ahnung. Ich bin generell irgendwie immer noch skeptisch. Vor allen Klärungen irgendwie des weiteren Verlaufs. Also kannst du eh nicht klären, aber ich meine, ob man sich jetzt unbedingt das überstürzen muss, egal mit welchem Konzept. Weil ich halt immer sehe, ja klar, im Stadion ist das eine, das kriegst du schon irgendwie hin, aber es gibt überall immer irgendwelche komischen Nadelöhre. Wenn ich im Stadion denke ich mir, okay, toll, drin ist ja kein Thema. Aber ich bin mir nicht sicher, wie du die Leute vor dem Stadion quasi anständig irgendwie organisierst, also beispielsweise.
Dieses Spiel jetzt in Gießen, ich meine, das ist kein Gradmesser für den Profifußball, aber auch da hast du gesehen, okay, es gibt ein tolles Konzept und hier so weiter und du musst die Karten davor abholen, steht dein Name drauf und dann wird der überprüft am Eingang und hier tolle Routen, wie du laufen darfst und Maske und so weiter. Aber es hilft halt alles nichts, wenn der Schlusspfiff ertönt und dann alle aus dem Stadion rausrennen. Also, da kann das Konzept noch so toll sein, wenn du dir dann, also das ist eigentlich der Hauptpunkt, weil beim Einlass kannst du es noch irgendwie regeln. Du sagst, dann kommst du hier zu dem Zeitfenster und so weiter, wie auch immer, wenn es die Leute wollen, wenn man es halbwegs entzerren kann.
Was machen in der Pause alle, die aufs Klo rennen und sich was trinken oder wollen?
Also, aber sobald halt ein Spiel vorbei ist, vielleicht ist es dann noch bisschen kälter, regnet, was auch immer, du hast das Spiel verloren, es ist eh schon spät und morgen musst du in die Arbeit, dann wird halt keiner mehr sagen, ja gut, dann warte ich jetzt hier noch eine Stunde, bis alle weg sind. Also das ist eigentlich das
Hauptthema. Ja, eben, also ich finde es, deswegen, ich finde es ein bisschen, generell immer noch sehr skeptisch über, allein wenn man so sieht, wie die Leute damit umgehen generell, ist jetzt nicht unbedingt der, also da kannst du ja Konzepte haben, wie du willst, aber es gibt genug Idioten, die dann quasi irgendwie, was weiß ich, für Rudelfeiern draus machen und deswegen weiß ich halt nicht, ob man es unbedingt auch noch unterstützen muss, so sehr ich mir wünsche, irgendwie in den Normalzustand zurückzukehren, aber bin bei vielem irgendwie sehr, sehr skeptisch und da gehört jede Zuschaueröffnung gerade dazu, egal in welchem Konzept.
Aber würdest du denn dann in Stadion gehen, wenn es jetzt irgendwie heißt, die Dauerkartenzuschauer
haben das ist eine super Frage. Das ist eine super Frage. Also irgendwie wahrscheinlich dann, wenn es heißt, würde ich dann wieder sagen, ja. Und gerade denke ich mir so, also im Stadion zu sitzen und schlechten Fußball anzuschauen, ist jetzt nicht unbedingt das, warum ich ins Stadion gehe. Auch wenn ich gerne Fußball schaue. Aber irgendwie, ich glaube, als das Ganze angefangen hat, und man gerade so irgendwie im Zug quasi war, sicherlich, aber jetzt gerade irgendwie die letzten Monate irgendwie hat mich so. Irgendwie packt es mich halt emotional auch gar nicht, deswegen weiß ich auch irgendwie nicht, wer spielt, wer abgestiegen ist, wer aufgestiegen ist, keine Ahnung. Heißt, ich warte jetzt auch nicht drauf, dass es ist.
Also ne? Nicht mal jetzt nach dem Stendera-Transfer.
Nicht mal nach dem Stendera-Transfer. Und spätestens immer noch diese tiefe Angst in mir, dass Peter, Heiko, Lionel dann doch wechseln könnte, irgendwo in den europäischen Profifußball, ganz nach oben. Das würde das letzte bisschen Motivation aus mir nehmen. Nein, keine Ahnung. Also, man kann ja viel reden. Also, irgendwie finde ich es nicht so geil. Aber wahrscheinlich in dem Moment, in dem es dann heißt, man darf, finde ich es dann plötzlich auch wieder geil. Ja, und dann gucke ich es mir doch an.
Ja, also wie gesagt, well, ich habe das ja auch gesagt, das ist halt, auch wenn man jetzt irgendwie wieder Zuschauer zurückbringt und kann, dass es 30% sein, dann wirst du nicht 30% des ursprünglichen Stadionerlebnisses haben, sondern es ist halt einfach ein Bruchteil davon und es ist nur vielleicht besser als eben Fußball am TV zu sehen, ja, aber halt es ist nicht der Fußball, wie wir ihn, oder der Stadionfußball, wie wir ihn kennen und ja, man kann sich darüber unterhalten und es macht auch Sinn, halt irgendwie stufenweise zu einer Normalität irgendwie zurückzukommen. Muss ich aber trotzdem halt im Bewusstsein sein, dass das nichts damit zu tun hat.
Wie gesagt, also das ist auch die Sache. Also in Ingolstadt hätte ich ja auch viel weniger irgendwie das Gefühl, dass es eine blöde Idee ist, als vielleicht in anderen Stadien. Einfach aus den Gründen, die wir schon genannt haben. Aber wenn ich mir denke, so, keine Ahnung, lass es einfach mal HSV sein, wo du halt eigentlich nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen kannst. Nur. Ja, da ist ja nichts. Also in Ingolstadt kannst du, wenn du 5000 Leute reinlässt, auch sagen, da kann jeder alleine mit dem Auto kommen. Ja, auch wenn man das nicht befürwortet ist, kommt mit dem Fahrrad. Ja. Aber du musst dich halt nicht mit 1000 Leuten in irgendeine Fahr-S-Bahn zwängen, wenn du das nicht willst. Ja. Und in Hamburg, ich meine, wer in dem Stadion schon mal war, also da kommst du ja nur hin mit US-Bahn zu Fuß und mit dem Fahrrad und zu Fuß, dann bist du bald unterwegs. Also von dem her, das sind so, es gibt einfach Stadien in Deutschland, bei denen ich mir denke, du wirst es, wenn du da irgendwie sagst, du willst, selbst du willst nur 10.000 Leute im HSV ins Stadion bringen, was ja wirklich keine große Auslastung wäre. Allein das fände ich schon fatal irgendwie. Also es wird immer irgendwo schief gehen. Klar, bei so einem kleinen Kackstein wie uns, wenn du Sandhausen aufmachst, ja, keine, was weiß ich, also da kommst du wahrscheinlich bis aufs Klo nicht mal so eine Nadel, weil nicht genug Leute da sind. Aber es gibt so viel Stadion, ja, muss nicht sein. Ja, aber...
Ja gut, aber das hat sich halt schon irgendwo abgezählt, dass du keine Regelung für alle irgendwie finden wirst. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es halt eben Sinn macht, zu sagen, der SV Sandhausen darf keine Zuschauer haben, weil beim HSV gibt es keine Parkplätze.
So, weißt du, das ja, ist, genau, das ist ja aber andersrum. Frage, das ist ja genau die Logik von vorher. Ja. Eben ist es nicht irgendwie Wettbewerbsverzerrung, wenn ich immer in einem Einzelfall entscheide? Und ist es nicht eben auch so, ist das vielleicht dann, wenn es eh keine Wettbewerbsgleichheit ist, irgendwie das Risiko dann doch vielleicht zu hoch ist, wenn ich bei einem Hälfte der Vereine sage, na okay, da passt schon. Und bei der anderen Hälfte sage ich, okay, passt nicht. Und dann, wo ist passt schon, wo ist nicht? Ja, das ist immer dieses.
Ja, also man hört sich auch bei mir raus, dass ich mir nicht zu 100% schlüssig bin. Auch die Argumentation mit, ist es Wettbewerbsverzerrung oder nicht, finde ich schwierig. Weil es wird halt jetzt hier keine feurige Atmosphäre irgendwie aufkommen mit Dauergesängen und so weiter.
Ja, sind ja Fans, wobei auch 5000 Zuschauer in einem Stadion, wie an welche
können in der jetzigen Phase auch was bringen. Ja. Ist schon klar, genau.
Eben. Ja, lass mal es auf uns zukommen. Reden wir mal über freudige Dinge oder so vielleicht. Wir haben so Mini-Themen irgendwie noch am Zettel vielleicht. Ich weiß nicht, fangen wir mit Personellem an oder mit
Materiellem.
Materiellem, ja. Fangen wir mit Personellem an. Das Materielle ist ein schönes Endthema. Ja, was ja irgendwie auch schon mal, ich weiß nicht, haben wir es jemals anklingen lassen? Ich glaube nicht. Haben wir über Spitzauer geredet? Ich glaube nicht. Also.
Nee, wir wollten es im Donaukurier auch nicht so als Thema irgendwie im Mund legen.
Ja, also nicht, man wusste es indirekt ja eigentlich schon vorher irgendwie, aber es war nicht so in der allgemeinen Wahrnehmung, dass der Vertrag von Franz Spitzauer eigentlich ausgelaufen ist zum 30.06.2020, der dann halt auch überwiegend Corona etc. halt so ein bisschen nach hinten verlängert wurde, aber dann halt endgültig den Abschied bedeutet. An der Stelle schöne Grüße, es war eine sehr schöne Zeit. Aber ehrlich gesagt hat man immer wieder das Gefühl gehabt, naja, irgendwann muss doch mal irgendwer kommen und Panik machen, so wie du sagst, so Donaukurier-mäßig. Fuck! Corona und kein Sportdirektor, kein Finanzdirektor, Geschäftsführer Finanzen, so. Fuck, der ganze Verein geht zugrunde mit Audi und dem FC Ingolstadt und Ingolstadt, alles geht zugrunde. So habe ich halt immer auf diese Panikmache gewartet, aber irgendwie, selbst als es dann mal irgendwann verkündet wurde, waren die Medien erstaunlich ruhig. Und ehrlich gesagt, so ganz nüchtern betrachtet, war das ja schon so eine Situation, nur, ja, vielleicht könnte man, wenn man da einen Nachfolger hat, den ja auch über eine Zeit einlernen oder so und nicht so, ja, der Franz, der ist jetzt weg, jetzt kommt der Manuel, der macht das schon.
Ja, soweit ich weiß, wird er auch noch irgendwie eingelernt, bisschen, hatte ich irgendwie verstanden, weiß ich nicht.
Ja, ja, zumindest der offizielle Übergang ist quasi, der eine ist weg, der andere ist da. Ich tue mich, also Manuel Stenizer, an der Stelle nochmal, irgendwie nicht ausgesprochen bisher. Tut mich schwer, irgendwie es zu bewerten. Also vom Profil ja eigentlich irgendwie ganz passend. Sehr verbunden mit dem Ingolstädter Fußball. Selber aktiv gespielt damals. und jetzt nicht unbedingt der Finanzler, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern eher Recht, aber ja, kommt vom Mediamarkt, heißt schon Profil, schon, aber müssen wir sehen, was da genau rauskommt, das ist schwer zu werten für mich.
Ja, also ich sehe es auf jeden Fall positiver, weil ich meine, wenn du jetzt dir die Vita irgendwie anschaust, eine bessere Konstellation könntest du dir eigentlich nicht vorstellen. Also jemand quasi, der aus dem Fußball kommt, aus dem Ingolstädter Fußball kommt, die beiden Vorgängervereine kennt und noch für den FC selber gespielt hat.
Dem Verein verbunden war,
genau, auch der Zwischenzeit. Dem Verein und der Region verbunden war. Dann ein Jurist finde ich jetzt auch nicht schlecht für die Position. Also war, glaube ich, auch schon eine bewusste Wahl, irgendwie jemand, der sich in dem Gebiet irgendwie auskennt. Soweit ich es verstanden habe, hat trotzdem auch noch irgendwie ein Wirtschaftsstudium auch hinter sich. Also
habe ich auch.
Die Vita find ich top. Muss jetzt auch sagen, dass ich jetzt mir nicht so viel unter ihm vorstellen konnte, durfte ihn jetzt auch kennenlernen und bin erstmal sehr, sehr positiv gestimmt, was die Zusammenarbeit angeht. Wenn man hört raus, dass er halt sich sehr interessiert für alle Bereiche und damit auch für Fan-Themen. Das finde ich erstmal gut, auch da halt offen an die Sache rangeht. Natürlich auch nicht jetzt irgendwie auftritt, als würde er sich da extrem perfekt auskennen. Und das finde ich immer gut, wenn man zuhört und irgendwie unvoreingenommen mit Leuten redet, zuhört. Also finde ich bis jetzt top. War natürlich mit Franz auch immer super zusammenzuarbeiten, weil es halt einen kurzen Draht gab oder weil er auch vor den Spielen immer hinter der Südtribüne auch mal rumgelaufen ist, mit den Leuten in Kontakt gekommen ist. Schauen, wie sich das halt jetzt entwickelt. Klar, sowieso auch mit Corona. Aber so wie es anläuft mit Manuel, finde ich es erstmal top.
Ja, gut, ich habe jetzt an der Vita auch nicht viel auszusetzen. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Genau.
Fehlt mir jegliche Informationen. Von dem her bin ich nicht skeptisch und schauen wir mal, was kommt. Boah, können wir noch ein bisschen heiteres Schlussthema. Trikots, nachdem ihr vielleicht letztes Jahr irgendwie so ein bisschen mitbekommen habt, dass wir nicht unbedingt komplett überzeugt waren von der Trikotauswahl des FC Ingolstadt und vor allem von der individuellen Trikotgestaltung des neuen Hauptsponsors und Ausrüsters Puma. Muss ich zumindest sagen, die neue Trikotauswahl, die macht für mich schon wesentlich, wesentlich mehr Sinn, als das letztes Jahr war. Weiß nicht, wie es dir geht?
Ja, also ich weiß nicht, wenn ich mich da selber irgendwie loben will jetzt bei dem Thema, ist eigentlich nicht so mein Ding, aber hat man ja auch letztes Jahr irgendwie rausgehört, dass ich da nicht so zufrieden war und irgendwie das mir schon auch am Herzen liegt, dass wir halt irgendwie relativ Trikots haben, die zu uns passen. Und habe das auch irgendwie als Thema damals mit angebracht. Man muss auch dazu sagen, dass so Trikots für eine neue Saison schon sehr, 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 sehr früh feststehen. Also zumindest früher, als man sich das als Fan irgendwie vorstellt. Das heißt irgendwie so ein Jahr im Voraus. Ja, ich traue mir zu sagen, wenn ich da vielleicht mich nicht so eingebracht hätte, hätten wir jetzt wieder irgendwie halt ein rotes, ein schwarzes und ein weißes Trikot im Wabenmuster, so wie das dritte Trikot oder irgendwie ist. Also wer vielleicht mal irgendwie Viktoria Köln letztes Jahr angeschaut hat, war das genau diese Konstellation, irgendwie alles in Wellen. Das ist dieses Jahr alles in einfarbig und in Waben.
Waben, schön.
So hätte es bei uns vielleicht auch laufen können. Und also es ist mir wichtig, dass es halt einfach angekommen ist im Verein. Und das ist es gefühlt jetzt auch. Und hoffe ich auch, dass es für die Zukunft irgendwie vermerkt ist, dass halt schon irgendwie ein schwarz-rotes Heimtrikot eigentlich am besten unseren Verein repräsentiert, ist meine Meinung. Korrigiert mich da gerne, wenn ich das irgendwie die Meinung exklusiv habe. Ich habe es zumindest bei dir so rausgehört, dass du es auch so hörst.
Ja.
Und ja, also ich finde die Konstellation, wie es dieses Jahr ist, eigentlich ziemlich, ziemlich cool.
Ja, sicher noch. Also für mich ist es auch Optimalkonstellation eigentlich. Also längst gestreiftes schwarz-rotes Trikot zu Hause. Ja, und dann auswärts schwarz und ausweich einfach weiß. Ja, finde ich, klingt erstmal auch immer nicht so schwer, ja, aber es ist sehr gut, dass es dann auch so angekommen ist. Finde ich super. Also ich finde das Schwarz-Rote schön. Klassisch einfach gestreift, auch wenn es ein bisschen dünn gestreift ist, ist mal was anderes. Das Schwarze, ich weiß immer noch nicht, das Schwarze, ob ich es mega geil finde
oder ob ich es passt schon finde. Immer dieses mit diesem, also mit dem einen Knopf und dieser, mit dieser Leiste irgendwie überall, diesen grauen Leiste. Ich glaube, ich muss es echt mal irgendwie vor mir sehen, weil ich es bisher immer nur auf Bildern gesehen habe. Aber es hat für mich schon Potenzial für mega geil, auch wenn es natürlich auch dieses Modell irgendwie der ein oder andere Verein auch hat. Und das dritte, ja, mein Gott, also ist ein weißes Trikot mit Wabenmuster. Mein Gott, das ist ein Auswärtstrikot und es ist nicht neongrün. Ja, von dem her vollkommen, vollkommen fein. Also sehr schlicht, sehr schön. Gefallen mir alle total gut.
Ja, also ich bin jetzt auch irgendwie so, dass ich sage, das sind tatsächlich die zwei Trikots, also das Heim- und das Auswärtstrikot, wo ich überlege, die beiden zu kaufen. Ich mache es dann aber auch meistens irgendwie davon abhängig, wie so eine Saison halt läuft.
Wir werden nicht dafür bezahlt. Nur, ich muss es nur kurz sagen, weil Martin ein bisschen abdriftet gerade.
Nee. Ich mache es halt davon abhängig, wie so eine Saison läuft, ob ich irgendwas mit dem Trikot dann auch verbinde, was mich irgendwie positiv stimmt und dann würde ich es mir auch holen.
Ja.
Aber,
schön hinten Röcher drauf.
Ja, wenn ich zwei habe, dann habe ich auch.
Kannst auch eins zum Wegschmeißen machen.
Für Krause nehmen quasi. also was man sich halt so ein bisschen als Setzlingstein irgendwie zumindest aktuell irgendwie verabschieden muss, halt so dieses Thema mit komplett individuellen Trikots. Gab es zumindest halt von Puma irgendwie in der Größenregion von der Verkaufsmenge, von der wir halt meilenweit entfernt sind. Also dieses, gerade dieses Heimtrikot ist halt jetzt nicht 100% Katalogtrikot, sondern halt irgendwie aus einem Muster und einer Farbkombination irgendwie zusammengestellt.
Auch das Ausweichtrikot hat wieder den Pantier drauf.
Genau, das Pantier, das ist halt dann nach veredelt, sage ich mal. Ich glaube, das macht dann auch dieses 11 Team Sports. Also es ist dann nicht vom Puma so geliefert.
Okay.
Aber also zu sagen, ja, da investiert man dann nochmal irgendwie halt ein bisschen, um das individuell zu machen und dieses Risiko vorzubeugen, wie es halt irgendwie letztes Jahr war, dass 1:1 das gleiche ist. Und ich weiß, ja, wir hatten da auch was veredelt, nur wenn man halt irgendwie den Schanzer-Schriftzug unter den Ärmel packt auf eh schon Muster, dann ist es halt, hätte man sich es wahrscheinlich auch sparen können, so wie es jetzt ist, ist es schon besser.
Nee, finde ich gut. Ich bin immer noch, ich denke mit Schaudern immer noch zurück an das grau-neon-grüne Trikot. Grüße an alle, die das gerne tragen. Sowas gibt es hoffentlich bald in der nächsten Zeit nicht mehr. Haltet es in Ehren. Wobei, so, ich finde so ein grau-neon-pinkes mit Röcher hinten drauf oder so hätte schon auch was.
Oder das so ein kackbraunes idealer mit grausen. Um irgendwie Alex noch zu grüßen, oder?
Ja, SAW, viel Spaß damit. schön. Also jetzt haben wir wieder ewig geredet wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, was sagt die Uhr?
Stunde 20 fast.
Stunde 20. Sag doch mal irgendwer, dass wir den Bene brauchen, um ohne Punkt und Komma irgendwas zu labern. Geht auch so. Super.
Klasse.
Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt vor dem Pokalspiel irgendwie loswerden wollen?
Ich glaube nicht.
Na dann. Würde ich sagen, wir lassen uns mal weiter überraschen von Saisonstart mit merkwürdigen Vorzeichen und hoffentlich nicht mehr zu merkwürdigen Transfers danach, währenddessen. Und wir hören uns sicherlich irgendwann mal wieder zu dritt. Nochmal Grüße an Bene, falls er das hört. Keine Ahnung, also Timeline, keine Ahnung, wir haben jetzt nicht wirklich eine Timeline, glaube ich, aber irgendwie so nach den ersten paar Spielen halt. Ne? Wann ist denn die erste Länderspielpause?
Wahrscheinlich.
Da entlassen wir doch meistens den Trainer, da können wir eigentlich wieder ganz gut sprechen.
Was ist dein Tipp? Wie stehen wir nach drei Spielen da?
Nach drei Spielen haben wir 4 Punkte und sind aus dem Pokal rausgeflogen. Und du so?
2.
Und sind aus dem Pokal rausgeflogen.
Ja, okay.
Ja, für mich ist es halt total Blackbox. Ich habe mich jetzt irgendwo in der Mitte getroffen. Also genau in der Mitte quasi. Also deswegen ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Ich weiß es nicht. Ich kann es total
nicht abschätzen. Hat man ja schon rausgehört, irgendwie jetzt nicht mit der größten Euphorie.
Quatsch, hat man nicht rausgehört.
Was einfach die Vorbereitung betrifft.
Aber
Stendera wird ab dem 4. Spieltag uns dann jedes Spiel mit 3 Treffern.
In diesem Sinne, viel Erfolg. Schaut euch das Spiel gegen Düsseldorf mit Corona-Bestimmungen zu Hause oder sonst wo an. und freut euch auf eine baldige Rückkehr. Bis dahin, Servus Schanzer.
Servus.